30. März 1959 in den USA. Ein FBI-Mitarbeiter schreibt eine vertrauliche Dienstmitteilung an seinen Vorgesetzten. Er informiert ihn über eine Person aus Ungarn, die ein befristetes Visum erhalten hat und bald wieder in die USA einreisen wird. Diese Person ist verdächtig. Das FBI hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder ermittelt. Der Verdacht, die Person könnte Kommunist sein oder zumindest Verbindungen zum Kommunismus haben. Das ist die Geschichte von Paul Erdős. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Geschichte aus der Mathematik. Alle zwei Wochen erkunden wir die spannende Welt hinter den Zahlen und Formeln und was sich hinter den Menschen verbirgt, die mit ihnen arbeiten. Mein Name ist Demian Nahuel Goos und wie immer ist Manon Bischoff dabei, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Hi Manon!
Hey Demian, endlich ist Paul Erdős dran. Wie oft haben wir seinen Namen auf den Wunschlisten unserer HörerInnen eigentlich gelesen?
Oh, das war ganz oft der Fall, ne?
Ja, also es wird auf jeden Fall mal Zeit, dass wir uns dieser besonderen Persönlichkeit der Mathematik widmen. Es ist ja nicht irgendjemand.
Ja, genau. Erdős hat ja in der mathematischen Community, ich würde jetzt mal sagen, so einen besonderen Status, ne? Er verkörpert die Liebe zur Mathematik wie kaum eine andere Person. Er hat sein Leben ganz der Mathematik gewidmet. Von Anfang bis Ende alles nur Mathe.
Und das hat ja auch dazu geführt, dass er auf viele Leute etwas eigenartig gewirkt hat.
Interessanterweise könnte man jetzt denken, es würde sich um so eine Art Stereotyp-Nerd handeln, ne? So wie er im Buche steht. Das stimmt aber überhaupt nicht. Er ist kontaktfreudig und gut vernetzt. Kein anderer Mensch auf der Welt hat so viele Paper mit so vielen Kolleginnen veröffentlicht.
Passend dazu, er war vielleicht der aktivste Mathematiker überhaupt. Und gleichzeitig hat die Zeit nicht gereicht, um sich allen Problemen zu widmen und sie zu lösen, die ihm während seiner Forschungsarbeit eingefallen sind.
Und das wäre, glaube ich, dann die Überleitung zur Mathematik, die du uns heute erklären willst, ne Manon?
Ja, genau. Also es handelt sich um eine Liste. Eine Liste mit Matheproblemen.
Bei Liste mit Matheproblemen könnte man an wichtige Fragen denken, ne? Also die, auf die die mathematische Community noch eine Antwort sucht, ganz dringend. Wie zum Beispiel die Millennium-Probleme oder zum Beispiel auch die Hilbert-Probleme. Aber das ist hier ein kleines bisschen anders, ne Manon?
Ja, also in diesem Fall sind es Fragen, für die Erdős keine Zeit hatte und Kolleginnen und Kollegen darum gebeten hat, sich drum zu kümmern. Also, wenn er mal einen Preis verliehen bekommen hat, hat er das Preisgeld genommen und denen versprochen, die Probleme auf seiner Liste lösen.
Okay, Geld war ihm jetzt nicht wirklich wichtig. Aber ja, es gibt auf dieser Liste noch ungelöste Matheprobleme, was auch ein Grund ist, warum wir in dieser Folge darüber sprechen, ne?
Ja, also die Liste macht seit einigen Wochen und Monaten auf einmal wieder Schlagzeilen in den Medien. Weil Large Language Models wie ChatGPT haben sich nämlich in jüngster Zeit daran gemacht, diese Probleme zu lösen. Und ja, in dieser Folge werden wir sehen, ob sie erfolgreich sind. Also, ob KI Mathematik machen kann.
Ich sehe, Manu, du machst es spannend. Gut, fangen wir aber erst einmal mit der Geschichte von Paul Erdős an. Also, Paul Erdős kommt am 26. März 1913 in Budapest auf die Welt. Beide Eltern unterrichten Mathematik.
Okay, damit ist klar, woher sein Interesse für die Mathematik stammt.
Und er fällt auch auf. Also als kleines Kind kann er zum Beispiel im Kopf ausrechnen, wie viele Sekunden man gelebt hat, wenn man ihm nur das Geburtsdatum nennt.
Krass.
Das ist übrigens eine Aufgabe, die ich selbst als Studi in meinem ersten Semester lösen musste an der Uni.
Jetzt aber nicht im Kopf, oder?
Nee, also in meinem Fall nicht.
Ja, also das klingt schon nach irgendwie übermenschlichen Rechenkünsten. Ich vermute mal, ihm ist schon von klein auf klar, dass er Mathematik studieren möchte?
Ja, schon. Nur so ganz einfach ist es nicht. Erdős Familie ist jüdisch und damals gibt es in Ungarn antisemitische Einschränkungen gegen Juden. So kann er 1930 mit gerade mal 17 Jahren nur deswegen Mathematik in Budapest studieren, weil schon zu diesem Zeitpunkt klar ist, dass er ein Ausnahmetalent ist. Also zum Beispiel hat er an Mathematikwettbewerben sich schon einen Namen gemacht, ne? 1934, mit 21 Jahren, erlangt er bereits den Doktortitel.
Okay, das erinnert mich jetzt irgendwie wieder an Rowan William Hamilton, über den wir neulich ja im Podcast auch berichtet haben. Also bei ihm zeichnet es sich ja auch super früh ab, dass er so ein krasses Mathe-Talent hat.
1938 ist Erdős als junger Wissenschaftler in England zu Besuch, als Österreich an das nationalsozialistische Deutsche Reich angeschlossen wird.
Ungarn gehört zwar nicht dazu, aber die Entfernung vom nationalsozialistischen Einflussbereich bis nach Budapest beträgt halt nur wenige hundert Kilometer. Für Erdős mit jüdischem Familienkontext wird es also gefährlich.
Und deswegen entscheidet er sich, in England zu bleiben und später sogar in die USA zu emigrieren. Und damit fängt er an, sich einen Lebensstil anzueignen, den er, ja, ich würde mal sagen, nie wieder aufgeben wird.
Und wie sieht der konkret aus?
Reisen. Ganz viel Reisen.
Okay, das klingt erstmal ziemlich cool.
Ja, also das fängt natürlich hier ziemlich unfreiwillig an, ne? Aber Fakt ist, Erdős wird sein ganzes Leben lang so weitermachen. Er hält es kaum längere Zeit an einem Ort aus. Eine klassische Stelle an einer Uni möchte er nicht. Denn diese Alltagsverantwortung eines Akademikers würden ihn, ja, ich würde mal sagen, von der Mathematik abhalten. Er lebt oft bei Kollegen, ein Sofa zum Schlafen reicht aus und er reist halt immer hin und her.
Okay, also so sehr ich Reisen auch mag, das könnte ich dann wiederum nicht. Also ein Zuhause ist doch irgendwie was Schönes. Aber er scheint sich ja irgendwie wohl zu fühlen. Und für die Mathematik braucht er ja nicht viel. Also ein Blatt Papier, ein Stift und ein bisschen Zeit zum Grübeln, das war's.
Und Kollegen, Manu. Wenn er mal bei ihnen übernachtet, hat er auch kein Problem damit, sie um 4 Uhr morgens aufzuwecken und so ganz spontan zu fragen, ist dein Gehirn offen? Das ist bei ihm so eine Art Einladung zum Grübeln. Er hat eine ganz eigene Art zu reden.
Okay, also seine Kollegen müssen ihn ja echt lieb gehabt haben, wenn da kein Kissen geflogen kam. Also er reist gerne. Aber gibt es denn noch andere Gründe und Verpflichtungen, dass er an so vielen verschiedenen Orten ist?
Also ich würde nur sagen, das Typische sind halt Konferenzen, aber auch Einladungen. Also er wird halt ganz oft eingeladen, um an einer Uni einen Vortrag zu halten. Das passiert auch 1954. Da lebt er noch in den USA und möchte eine Konferenz in Amsterdam besuchen. Man erklärt ihm in den USA, dass er nicht wieder einreisen dürfe, wenn er dorthin fliege. Das hält ihn aber überhaupt nicht davon ab.
Wie du schon sagst, ein Leben für die Mathematik. Aber warum verbietet man ihm die Wiedereinreise?
Also das ist erst einmal eine super spannende Frage. Erst einmal hängt das mit seinem Profil zusammen, also Erdős als Mensch. Er ist ja exzentrisch, wenn man das so sagen kann. Und das fällt natürlich auf. Dann ist da der Kalte Krieg 1954. Das ist die Anfangsphase der sogenannten McCarthy-Ära. In den USA herrscht radikaler Antikommunismus, der mit vielen Mythen und Verschwörungstheorien genährt wird.
Und Erdős kommt aus Ungarn.
Ja, genau. Deshalb herrscht auch Misstrauen gegen ihn. Er stellt sich auch manchmal etwas naiv an, muss man fairerweise auch dazu sagen, ne? So wird er zum Beispiel bei einer Einreisebehörde gefragt, was er zu Karl Marx denke. Und er antwortet so ganz kurz, dass er zweifelsohne ein großer Mann war, ne? Dabei ist Erdős gar kein Kommunist, wie andere Aussagen von ihm bestätigen.
Aber sowas in so einem weltpolitischen Klima zu sagen, ist also nicht wirklich sein schlauster Schachzug.
Nee, nicht wirklich. Die Behörden fangen an, ihn zu verdächtigen. Und auch deshalb, weil er noch einen gültigen ungarischen Reisepass hat, obwohl er schon seit mehr als 10 Jahren nicht mehr in Ungarn war. Und was machen die dann? Das FBI fängt an zu ermitteln. Dabei wird ihm eine Situation zum Verhängnis. 1941 nämlich ist er mit 2 Kollegen in Long Island unterwegs und die 3 sind total in ihren Gedanken verloren und diskutieren halt über Mathematik.
Ja, wie es natürlich nicht anders sein könnte.
Ne? Und sie übersehen dabei ein Schild, betreten verboten. Es ist ein Militärfunkzentrum, da wo sie sich gerade befinden. Und die Polizei ist schnell da und es wird klar, dass es sich wohl einfach nur um ein Missverständnis gehandelt hat, ne? Aber das wird damals zu einem ersten Eintrag beim FBI. Und ob das jetzt wirklich eine Rolle gespielt hat, ist nicht wirklich klar, also bei seinen Problemen mit der Einreisebehörde. Aber der Zwischenfall an sich hilft Erdős halt überhaupt nicht bei dem Versuchen, wieder in die USA einreisen zu dürfen.
Ja, das ist ja selbst aus heutiger Sicht total nachvollziehbar. Also die USA sind ja jetzt nicht wirklich gerade dafür bekannt, eine easy Einreisepolitik zu haben. Aber okay. Also wir haben einen leicht verpeilten Erdős, der jetzt nicht wirklich was verbockt, aber sich gleichzeitig ziemlich verdächtig benimmt. Und die Behörden werden auf ihn aufmerksam und das FBI hat ihn auf dem Schirm. Wie geht's weiter?
Daraus sind etliche Akteneinträge entstanden, halt wenn sich Erdős irgendwie von A nach B bewegt hat und die in den letzten Jahren sogar freigegeben wurden. Ich habe mich jetzt da ein bisschen durchgearbeitet.
Oh, spannend. Und was sagen die so?
Also ich finde das alles ziemlich faszinierend. Es gibt immer wieder Kommentare über seine politische Haltung und all die Indizien, die sie dazu finden. Und ansonsten wird halt immer wieder erwähnt, wo er mal ist. Es wird erläutert, dass es dort eine Konferenz gibt oder dass ein Vortrag hält. Und ansonsten, dass er sich halt überhaupt nicht verdächtig verhält, ne? Und das wiederholt sich halt immer und immer wieder.
Okay, also das FBI sammelt ganz viele Infos über ihn und ermittelt, weil er sich halt etwas merkwürdig benimmt und womöglich Kontakte zu Kommunisten hat. Oder halt selbst einer ist. Aber am Ende ist da nichts?
Ja, genau. Das liest sich ziemlich lustig, weil sie ja vermuten, dass vermutlich mehr dahinter steckt. Aber in der Notiz von 1959 kommt der FBI-Mitarbeiter zum Schluss, dass Erdős überhaupt nicht gefährlich ist und einfach nur in Zahlen vernarrt ist.
Okay. Ist ja erstmal eine gute Nachricht, oder? Also, dass sie zu diesem Schluss kommen.
Ja, total. Aber gleichzeitig darf er erst einmal nicht in die USA zurückreisen. Erst Jahre später wird diese Einreise wieder erlaubt. Aber Erdős kümmert es eigentlich nicht. Zumindest reist er munter weiter. Ab den 60er Jahren arbeitet er für die Hebräische Universität in Jerusalem. Und während all dieser Jahre arbeitet er mit mehr und mehr Kollegen zusammen. Sammelt mehr und mehr Fragen, die er in eine Liste zusammenfasst natürlich. Und wie man es sich auch nicht hätte anders vorstellen können, schreibt er mit all diesen Kollegen unzählige wissenschaftliche Paper.
Oh ja, also seine Produktivität und Kollaboration ist unter Mathematikerinnen und Mathematikern so berüchtigt, dass ein neues Konzept erfunden wurde, die Erdős-Zahl. Also das Konzept ist ganz einfach. All diejenigen, die mit Erdős ein Paper veröffentlicht haben, bekommen die Erdős-Zahl 1 zugewiesen. Alle Mathematikerinnen und Mathematiker, die mit diesen Menschen ein Paper schreiben, bekommen die Erdős-Zahl 2. Und so geht es dann halt weiter.
Paul Erdős hat es mit seiner Leidenschaft für die Mathematik also geschafft, die gesamte mathematische Community unter dem Dach der Erdős-Zahl zu vereinen und hat es mit seiner schier endlosen mathematischen Neugier geschafft, etliche junge Mathe-Menschen zu inspirieren.
Erdős hat der Nachwelt viele offene Mathematikaufgaben hinterlassen. Mehr als 1000. Lange Zeit spielen sie keine besonders wichtige Rolle in der Forschung, doch seit Ende 2025 machen sie plötzlich wieder Schlagzeilen.
Die Erdős-Probleme sind, wie gesagt, all die offenen Fragen, die er zu seinen Lebzeiten noch nicht beantworten konnte. Es ist eine Sammlung von vielen, ja teilweise sehr spezifischen Fragestellungen.
Hast du dich schon mal an denen versucht?
Nee, ich muss zugeben, absolut nicht. Viele sind so kleine Aufgaben, bei denen es halt darum geht, etwas in verschiedenen Bereichen zu beweisen, wie zum Beispiel Zahlentheorie, Graphentheorie oder Kombinatorik. Aber ich war halt total an der anderen Mathe-Ecke unterwegs.
Ah, okay. Ja, aber generell muss man ja sagen, es handelt sich dabei jetzt nicht um extrem einflussreiche Fragestellungen. Also sowas wie der große Satz von Fermat, über den wir in dem vergangenen Podcast auch schon gesprochen haben. Oder die Riemannsche Vermutung, also so Aufgaben, an denen sich MathematikerInnen seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten die Zähne ausbeißen. Also die Erdős-Probleme sind jetzt keine Resultate, die den Lauf der Mathematik prägen werden.
Aber es gibt schon ein paar coole Beispiele. Zum Beispiel, wie viele Lösungen mit ganzen Zahlen hat eine ganz bestimmte Gleichung? Das erinnert dann schon ein kleines bisschen an den großen Satz des Fermat, ne?
Ja, okay. Oder an die Forschung des deutschen Mathematikers Gerd Faltings, der ja jetzt gerade im März mit dem Abel-Preis geehrt wurde. Aber trotzdem muss man sagen, dass es jetzt nicht so ist, als würden sich tausende Mathematikerinnen und Mathematiker an den Erdős-Problemen abarbeiten.
Nee, also auf der Priorliste der meisten sind sie eher unten, ne? Aber trotzdem hast du ja schon erwähnt, dass die Probleme gerade jetzt wieder Schlagzeilen machen.
Ja, und das sogar außerhalb der Mathe-Bubble.
Joho, Mathe in der normalen Presse. Was ist denn da los, Manu?
Ja, und der Grund dafür ist Trommelwirbel.
Brrr.
KI. Okay, du klingst mäßig begeistert.
Ja, also ich gehöre zu den Mathematikern, die halt in der KI so ein übertrieben gehyptes Thema sehen.
Ja, also ich erlebe da auch gerade, dass die Mathewelt total gespalten ist, wenn es um das Thema geht. Hintergrund ist, dass sich viele KI-Firmen zum Ziel gesetzt haben, Sprachmodellen wie ChatGPT oder Claude oder auch anderen ein mathematisches Verständnis beizubringen. Und so versuchen sich die verschiedenen Tech-Firmen irgendwie gegenseitig zu übertrumpfen, welche KI welches offene Forschungsproblem in der Mathematik lösen kann.
Aber warum ist es diesen Tech-Firmen so wichtig, Mathe zu machen?
Also um das Ganze mal einzuordnen, KI und insbesondere Sprachmodelle finden ja immer mehr Einzug in allerlei Forschungsbereiche. Also bei der Medikamentenentwicklung, der Physik, der Proteinfaltung und so weiter. Aber Mathematik nimmt da nochmal eine Sonderrolle ein. Denn hier geht es nicht nur um einfach Mustererkennung. In der Mathematik muss man ja ein Ergebnis hieb- und stichfest beweisen. Also entweder etwas ist exakt richtig oder es ist halt falsch. Aber es gibt jetzt nicht wirklich einen Spielraum dazwischen für Abweichungen.
Und das ist gerade bei Sprachmodellen ja ein Problem. Die Dinger nehmen jetzt nicht wirklich alles so genau, sondern halluzinieren gerne mal, ne?
Ja, und genau das ist das Problem. Aber die Mathematik hat dafür was in petto. Also es gibt sogenannte Beweisprüfer.
Das sind ja Computerprogramme, die eine logische Argumentationskette, also sowas wie die Schritte in einem Beweis, nach und nach durchgehen und halt eben auf die Richtigkeit prüfen.
Und ganz wichtig, diese Beweisprüfer gibt es schon super lange und die sind jetzt nicht KI-basiert. Also wenn die sagen, der Beweis ist korrekt, dann ist er das auch. Und mit solchen Beweisprüfern lässt sich halt daher ein Beweis, den zum Beispiel eine KI gemacht hat, überprüfen. Also der Beweisprüfer merkt dann sofort, wenn die KI irgendwo halluziniert hat.
Und was hat das jetzt alles mit diesen Erdisch-Problemen zu tun?
Also anfangs haben die KI-Firmen ihre Sprachmodelle auf Aufgaben der Mathematik-Olympiade losgelassen. Also das sind Mathe-Probleme, die einen cleveren Trick und ein gewisses Verständnis erfordern. Die Firmen haben ihre KI-Modelle mit alten Aufgaben und Lehrbüchern trainiert und die haben dann stetig Fortschritte gemacht. Inzwischen sind einige KI-Modelle so gut, dass sie die Goldmedaille in Wettbewerben holen würden.
Aber sie wenden ja, ich würde mal sagen, bekanntes Wissen einfach nur an und kreieren jetzt nicht wirklich was Neues, ne?
Und deswegen wenden sich viele KI-Firmen und Startups nun ehrgeizigeren Aufgaben zu. Also einige haben sich zum Ziel gesetzt, offene Forschungsfragen anzugehen. Aber um sich gezielt daran zu versuchen, braucht man natürlich zunächst sowas wie eine Liste mit ungelösten Problemen.
Okay, da bieten sich natürlich die Erdisch-Probleme an, ne?
Genau. Die wurden ja genau dokumentiert und sind mittlerweile auf einer Webseite festgehalten. Mehr als 1000 Aufgaben finden sich da. Und wie gesagt, hat sich Erdisch ja mit verschiedensten Problemen beschäftigt. Also haben sich einige Personen hingesetzt und versucht, die Probleme von der KI lösen zu lassen.
Und was kam dabei heraus?
Also Ende November meinte OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, dass ihr Sprachmodell ganze 10 Erdisch-Probleme geknackt hätte.
Ganz so war das am Ende nicht, ne?
Nee, also wie sich rausgestellt hat, hat ChatGPT eigentlich nur das Internet durchsucht und noch nicht überprüfte Lösungsansätze gefunden, die halt bisher noch keine Beachtung gefunden hatten.
Also hat ChatGPT nicht mehr als einfach nur eine Internetrecherche gemacht, ne?
Richtig. Aber kurz darauf vermeldet dann auf einmal eine andere KI-Firma namens Harmonix einen weiteren Durchbruch. Also wieder sei ein Erdisch-Problem gelöst worden und zwar wieder von der KI. Aber auch hier ist das Ergebnis am Ende dann doch ernüchternd gewesen. Also ohne eine wichtige Einschränkung ist das Problem von Erdisch nämlich super einfach und gleicht eher einer Aufgabe aus der Mathematik-Olympiade. Erdisch hatte wohl vergessen, diese Einschränkung extra zu betonen und so konnte die KI halt diesen einfachen Fall lösen.
Okay, das scheint jetzt erst einmal, als hätte die KI nichts mehr geschafft, als einfach ein Schlupfloch finden, ne?
Genau, das ist es halt jetzt im Prinzip. Deswegen sind die Ergebnisse zwar nett, aber es ist jetzt nichts, was MathematikerInnen wirklich beeindruckt. Aber das ändert sich dann Mitte Januar 2026.
Also nur wenige Wochen später. Okay, Manu, ich bin gespannt. Rück raus damit.
Okay, also. Dieses Mal geht es darum, dass ChatGPT das Erdisch-Problem Nummer 728 löst.
Oh, Manu, ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern, was das Problem 728 war. Könntest du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Kannst du die nicht auswendig?
Nee, tut mir leid.
Also, Problem Nummer 728 hat sich Erdős im Jahr 1975 angeschaut. Damals interessiert er sich für Binomialkoeffizienten. Das sind Zahlen, die in der Wahrscheinlichkeitsrechnung oft auftauchen. Also sowas wie 6 über 49, womit man zum Beispiel die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Lotto angibt. Erdős interessiert sich dabei vor allem dafür, wie Binomialkoeffizienten mit Primzahlen zusammenhängen. Also die Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind.
Und warum interessiert er sich dafür?
Das ist halt eine Frage aus der Zahlentheorie, die darüber Aufschluss geben könnte, wie sich Primzahlen generell auf dem Zahlenstrahl verteilen. An solchen Fragen sind MathematikerInnen seit Jahrtausenden interessiert. Einige der wichtigsten offenen Probleme der Mathematik hängen nämlich damit zusammen.
Wie jetzt zum Beispiel die Riemannsche Vermutung.
Genau. Und das Problem Nummer 729 ist eine sehr spezifische Aufgabe aus diesem Bereich. Und die lautet: Gibt es unendlich viele Zahlen A, B und N, für die das Produkt A-Fakultät mal B-Fakultät durch N-Fakultät mal A plus B minus N-Fakultät teilbar ist, falls A plus B größer sind als N plus C mal Logarithmus von N?
Wow, Mann, jetzt ganz langsam hier. Könntest du das bitte wiederholen? Ich bin da nicht wirklich mitbekommen.
Ja, ich beim Aufsagen tatsächlich auch nicht. Also kein Problem. Es klingt nämlich ziemlich kompliziert, das muss ich auch zugeben. Aber man kann sich schrittweise da durcharbeiten. Also zuerst, ich habe ja von Fakultät gesprochen. Und eine Zahl zur Fakultät genommen bedeutet, dass man alle Zahlen bis zu dieser Zahl selbst mal nimmt. Also 4 Fakultät ist zum Beispiel 1 mal 2 mal 3 mal 4. Und Fakultäten tauchen in den Binomialkoeffizienten auf. Also da ist jetzt der Zusammenhang. Zum Beispiel ist 6 über 49 gleich 6 Fakultät durch 49 Fakultät mal 49 minus 6 Fakultät.
Genau, damit berechnet man beim Lotto, wie wahrscheinlich es ist, 6 Richtige aus 49 zu ziehen.
Und jetzt will Erdős wissen, ob A-Fakultät mal B-Fakultät durch N-Fakultät mal A plus B minus N-Fakultät teilbar ist. Und ob es unendlich viele A, B und N gibt, für die das erfüllt ist.
Das klingt jetzt schon ein kleines bisschen technisch, Manu, und sehr speziell.
Ja, das ist es halt auch. Also es ist jetzt nicht die Priorität der Mathe-Welt, sich um dieses Problem zu kümmern. Das ist halt bei so manchen Erdős-Problemen der Fall.
Und jetzt kommen wahrscheinlich die KI-Firmen ins Spiel?
Genau, und in diesem konkreten Fall jetzt Google DeepMind. Die haben ihre KI AlphaProof darauf losgelassen und konnten so zeigen, dass es tatsächlich unendlich viele Lösungen A, B und N gibt, die die Gleichung erfüllen. Aber nur dann, wenn A und B deutlich größer sind als N.
Und was passiert, wenn A und B kleiner sind?
Das stellt sich als die eigentlich schwierige Frage heraus.
Die KI hat also wie den Schlupfloch gehunden, Manon.
Ja, aber Achtung, jetzt kommt die Wendung.
Okay.
Weil in diesem Fall springt ChatGPT ein. Also der Chatbot liefert einen Beweis für das gesamte Erdős-Problem. Also auch wenn A und B kleiner sind.
Und der Beweis stimmt jetzt auch?
Um das zu prüfen, kommt eine zweite KI zum Einsatz. Aristotle von Harmonix. Also eine KI, die die Ausgabe von ChatGPT überarbeitet, einige Lücken füllt, kleinere Fehler ausbessert und das Ganze dann in die Programmiersprache Lean umwandelt.
Lean ist jetzt eine Programmiersprache, die Beweisprüfer nutzen, um einen Beweis zu verifizieren, ne?
Genau. Und diese Übersetzung von natürlicher Sprache, in der ein Beweis halt eigentlich formuliert ist, zu Lean, das ist normalerweise super anstrengend. Also das dauert auch echt lange. Und deswegen ist es hilfreich, eine KI für die Übersetzung zu nutzen.
Okay, und der von ChatGPT gelieferte Beweis, der von Aristotle in Lean übersetzt wird, was sagt der Beweisprüfer dazu?
Der Beweis ist korrekt. Aber das ist noch nicht das Ende von der Geschichte. Also anschließend wird Aristotle wieder genutzt, um den Lean-Beweis noch ein bisschen zu vereinfachen. Und danach übersetzt ChatGPT diesen vereinfachten Beweis, der in Lean-Programmcode formuliert ist, wieder zurück in die menschliche Sprache und schreibt dann sogar noch einen Fachaufsatz zu dem Ergebnis, der so veröffentlicht werden kann.
Okay, aber eine wichtige Frage jetzt mal noch. fußt der ChatGPT-Beweis jetzt wieder auf Erkenntnissen, die man im Internet finden kann?
Also soweit bekannt ist, nicht. Es scheint wirklich so, als hätte die KI dieses Mal tatsächlich eigenständig ein offenes Forschungsproblem gelöst.
Also das ist ja an sich schon ja, faszinierend, auch wenn Fachleute immer wieder betonen, dass es jetzt nicht so ist, als seien alle Menschen seit 1975 an dem Problem gescheitert. Es haben sich wohl nicht allzu viele damit beschäftigt, ne?
Ja, das muss man auf jeden Fall betonen, um das richtig einzuordnen. Aber ich finde den gesamten Ablauf irgendwie spannend. Also, dass die KI genutzt wird, um die Vermutung zu beweisen, anschließend eine KI genutzt wird, um den Beweis in ein Computerprogramm zu übersetzen und zu verifizieren und dann nochmal eine KI genutzt wird, um ein Paper daraus zu schreiben.
Ja, irgendwie gruselig und enttäuschend zugleich, dass der Mensch dabei kaum mehr eine Rolle spielt, ne?
Ja, das finde ich auch. Also der Mensch muss hier nur noch einordnen und beurteilen, wie relevant das Ergebnis am Ende ist. Wobei, am Ende sagt uns das ChatGPT vielleicht auch noch. Jetzt lassen auf jeden Fall viele verschiedene Einzelpersonen und Firmen Sprachmodelle auf die ungelösten Erdisch-Probleme los. Es gibt sogar eine Webseite, die packen wir euch in die Shownotes, wo man den Fortschritt nachverfolgen kann.
Insofern führen die Erdisch-Probleme auch heute noch in der Fachwelt für krasse Diskussionen. Wenn auch vielleicht nicht so, wie es Erdisch gedacht und gewollt hätte. Ich persönlich bin bei solchen Entwicklungen immer skeptisch. Das ist so wie bei der Einführung des VAR im Fußball. Das wurde mega gehypt und ja, ich war auch damals kein Fan davon.
Ja, aber in dem Fall bleiben ja wenigstens die Spielerinnen und Spieler menschlich.
Ja, für mich ist Mathematik ja eben unglaublich menschlich. Und ich glaube, dass wir das ja eben im Podcast immer wieder betonen. Ne? Hinter jedem Theorem versteckt sich eine kleine Geschichte all derer, die zur Lösung des Problems beigetragen haben. Und ich denke, es ist immer menschliche Neugier, die diese Fragestellung motiviert, ne? Und es dient ja auch immer der Menschheit, was wir mit diesem Ergebnis dann anfangen. Und wenn wir all das aus der Gleichung wegradieren, ich frage mich, was halt übrig bleibt, ne? Und das fühlt sich manchmal so an, wie wenn man in einem Computerspiel alle Cheatcodes einschaltet. Was dabei übrig bleibt, ist sowas wie ein langweiliges Spiel ohne viel Bedeutung und Charme, ne?
Ja, aber ganz so wie du sehe ich das dann doch nicht. Also es können durch KI ja auch viel interessante mathematische Ergebnisse erzielt werden. Also stell dir mal vor, die Riemannsche Vermutung wird auf einmal bewiesen. Und es gibt auch vieles, das man für die Menschheit am Ende einsetzen könnte. Also überleg dir doch mal, wie cool wäre es denn, wenn wir zum Beispiel herausfinden würden, durch einen krassen Mathe-Hack von der KI, wie man super viele Ressourcen bei der Datenübertragung sparen kann. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, wir sollten weiterhin darüber nachdenken und auf jeden Fall auch bestimmen, welche Arbeit wir der KI übergeben wollen und welche nicht.
Also, wie ihr sehen könnt, kann es sehr schnell zu Meinungsverschiedenheiten bei diesem Thema kommen. Aber das ist ja gerade das Schöne, oder? Dass neue Entwicklungen, wie in diesem Fall die künstliche Intelligenz, neue Debatten anstoßen und das Feld immer wieder umkrempeln. Das macht ja Wissenschaft so spannend, dass sie lebendig ist und dass sie immer wieder auf neue Fragen Antworten sucht.
Und wenn wir mal nicht wissen, welchen Fragen wir uns widmen möchten, dann gibt es den allseits geliebten Mathematiker, der uns nach seinem Tod noch unzählige davon überlassen hat. Paul Erdős hat aber nicht nur viel Mathematik gemacht, sondern vor allem Community-Building betrieben. Die mathematische Community wäre ohne ihn nicht das, was sie heute ist. Und zum Schluss, Demian, was ist denn deine Erdős-Zahl?
Meine Erdős-Zahl ist 5. Not great, not terrible.
Das Krasse ist, ich habe auch nachgeguckt und meine ist tatsächlich auch 5.
Wir sind verbunden, Manu. Das Schicksal hat uns geeint.
Yay. Erdős war ein vielseitiger Mathematiker und hat uns dazu noch ein riesiges Repertoire an Anekdoten und Geschichten überlassen. Das geht so weit, dass wir uns dieses Mal dazu entschieden haben, in der nächsten Folge wieder über Paul Erdős zu reden.
Wir freuen uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid und vergesst nicht, munter und fröhlich unseren Podcast zu bewerten und zu empfehlen, wenn er euch gefällt. Wir freuen uns auch immer über Kommentare zu unseren Folgen, also meldet euch gerne.
Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast-Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt habe ich, Manon Bischoff. Die Redaktion kommt von mir, Manon Bischoff, Demian Nauel-Goos und Stefan Siegert. Die Musik ist von Tim Schmutzer. Die Folge produziert hat Tim Schmutzer. Alle Folgen auf detektor.fm und spektrum.de.